Antipädagogik.
Der Podcast. Und damit herzlich willkommen bei Antipädagogik, dem kleinen Podcast mit den Kaffeeflecken. Ich bin Sandra und hier sprechen wir über Pädagogik, Beziehung und einfach auch nur dem Menschsein. Es geht hier um Fragen oder Themen, die einfach aufploppen und bei denen wir mal genauer hinschauen wollen oder auch müssen. Ohne Anspruch auf Perfektion, aber mit viel Neugier, um etwas über uns und die anderen, mit denen wir so viel Zeit teilen, zu lernen. Und bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich mal einen Gedanken loswerden, der mich gerade sehr beschäftigt. Ich erlebe es gerade immer mehr, dass Menschen auf sich achten. Und das finde ich super wertvoll. Aber ich habe jetzt auch immer wieder erlebt, dass aus "ich achte auf mich" manchmal eine Selbstzentrierung wird. Also dass andere einfach komplett in den Schatten rutschen. Teilweise so sehr, dass selbst schwere Zeiten bei denen nicht mehr wahrgenommen werden, weil die eigenen Themen so übergroß gemacht werden. Und ich sage das ganz bewusst so, weil wir Menschen können uns ja auch sehr gut in unseren Problemen verlieren. Aber ich frage mich halt, wenn man so sehr jetzt auf seine eigenen Themen fokussiert ist, ob man dabei nicht auch einfach die kleinen und schönen und verbindenden Momente miteinander verliert und halt diese auch gar nicht mehr wertschätzen kann. Naja, lassen wir das mal so stehen. Gern könnt ihr mir eure Gedanken dazu auf Instagram teilen. Wir gehen jetzt aber zu ganz anderen selbstzentrierten Wesen, nämlich heute zu den Kindern. Und bei ihnen ist das ja häufig erst noch entwicklungsentsprechend. Doch je mehr sie wachsen, je mehr müssen sie auch in Interaktion gehen. Auch mit Erwachsenen. Und hier fällt dann häufig ein Wort, das Eltern und Fachkräfte gerne mal an ihre Grenzen bringt. Und zwar "Nein". Doch um es gleich vorne wegzunehmen, Kinder machen das nicht, um uns das Leben schwer zu machen. Das würde auch gar keinen Sinn ergeben, denn sie wissen ja, dass sie mit uns noch eine ganze Weile auskommen müssen. Aber sie möchten uns damit einiges sagen. Und "Nein" ist das meistens gar nicht. Vielmehr ist es meistens so, dass Widerstand eine Form von Kommunikation ist. Mal wieder. Ihr kennt den Satz, keine Antwort ist auch eine Antwort. Und es ist einfach praktisch alles Kommunikation, womit wir uns begegnen. Und Kinder sagen selten "Nein", um etwas abzulehnen, sondern sie sagen "Nein", um uns etwas mitzuteilen. Was das allerdings ist, gilt dann herauszufinden. Nun ja, aber warum sagen das die kleinen Mistmaden nicht einfach? Also das, was sie bewegt? Weil es halt nicht einfach ist. Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche zu benennen ist schwer. Und sie bei sich selbst erst zu erkennen, ist sogar noch schwerer. Und genau deshalb sagen sie nicht einfach, was sie bewegt. Wir müssen es mit ihnen erst noch lernen. Und ihr merkt schon, es ist doch komplizierter, als man vielleicht erst einmal denkt. Fangen wir doch einfach beim Offensichtlichen an. Dem Nein. Dem Widerstand gegen was auch immer. Aber was bedeutet eigentlich Widerstand hier? Erstmal ist es eine Ablehnung von etwas. Jemand möchte etwas nicht machen oder dass es gemacht wird. Und weil wir ja fühlende und am Gegenüber interessierte Wesen sind, oder es zumindest werden wollen, wissen wir, diese Ablehnung hat in der Regel kein "ich möchte dich ärgern" Anteil. Wir können also versuchen, Widerstand als Kommunikation zu sehen und zu verstehen. Warum ich das jetzt nochmal betone? Wenn wir es schlicht als Problemverhalten sehen, kommen wir einfach auf die falsche Fährte. Probleme haben Lösungen. Nur ist das Nein kein Problem, sondern ein Platzhalter für etwas anderes. Das heißt, wir können hier gar nichts lösen. Selbst wenn das Kind einknickt und doch mitmacht, ergibt es sich lediglich der Situation. Aber im schlimmsten Fall haben wir immer noch keine Ahnung, was seine wirklichen Beweggründe waren. Also haben wir de facto nichts gelöst. Kinder drücken also über Widerstand aus, dass gerade etwas nicht passt. Zum Beispiel das Tempo, die Situation als solches oder auch die Erwartung, die sie vielleicht hatten. Oder auch die emotionale Last, die sie gerade beschäftigt Und um es einmal klar auszusprechen, diese emotionale Last kann sehr, sehr individuell sein und uns vielleicht nur ganz klein vorkommen. Doch wir haben nicht das Recht, darüber zu urteilen. Das Empfinden des Kindes ist nun mal gerade so. Nehmen wir mal wieder einen Moment aus meinem Lieblingsraum in jeder Einrichtung, und zwar der Garderobe. Lisa Luise zieht sich die Schuhe nicht an. Und als wir helfen wollen, zieht sie die Füße immer wieder weg. Es gibt ungefähr 1000 Gründe, warum sie hier gerade nicht mitspielt. Sie will nicht in den Garten, wäre einer. Oder sie mag die Schuhe nicht. Vielleicht ist auch die beste Freundin noch nicht fertig oder einfach ohne sie losgegangen. Oder vielleicht hat Paul Peter sie wieder einmal geärgert und das Gefühl von Wut hängt ihr einfach noch nach. Vielleicht braucht sie auch nur einen Moment. So wie Pippi Langstrumpf mal sagte, und man muss ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Tja, und alle diese Gründe sind sogar sehr legitim. Und nur der allererste sagt, ich möchte nicht in den Garten. Alle anderen Gründe tun das nicht. Schauen wir jetzt da mal aus der Entwicklungsperspektive drauf. Dann kommen da noch ganz andere Aspekte ins Spiel. Autonomie, Selbstwirksamkeit oder auch Identitätsbildung. In einem bestimmten Alter, und zwar meistens zwischen dem 2. und dem 3. Lebensjahr, beginnen Kinder ein Gefühl zu entwickeln von ich bin ich. Und das ist wichtig, weil sich hier das Fundament für ein eigenes Selbstbild bildet. Kinder entdecken, dass sie ein eigenes Innenleben haben. Eigene Wünsche, eigene Entscheidungen. Und dieses ich bin ich entsteht eben leider nicht im stillen Kämmerlein, sondern im Kontakt und eben auch in der Abgrenzung. Und genau deshalb gehört auch das, was wir oft Trotz nennen, zu einem ganz normalen Reifungsschritt. Trotz ist kein Fehlverhalten, sondern ein Zeichen für inneren Wachstum. Das Kind versucht, innere Ordnung herzustellen, eigene Entscheidungen zu treffen und sich selbst dabei zu spüren. Das bedeutet, der Widerstand, den wir in einer Situation erleben, ist nicht nur ein Nein, sondern ist ein Baustein von Individualität. Kinder testen aus, was will ich und was willst du hier eigentlich? Und wo ist da der Unterschied? Und was davon gehört eigentlich mir und was mache ich, weil die anderen das machen? In unserem Beispiel hat Lisa Luise also vielleicht gar kein Problem mit dem Garten oder den Schuhen, sondern mit der Tatsache, dass jemand in ihren Prozess eingreift. Sie will es vielleicht alleine machen, aber sie braucht Zeit. Und Kinder lassen sich super schnell ablenken. Jeder, der eins mal gesehen hat, weiß das. Und das ist dann kein Trotz mehr, sondern Entwicklung. Jean Piaget, einer der wichtigsten Entwicklungspsychologen, beschreibt genau das in seiner Theorie zur kognitiven Entwicklung. Kinder in diesem Alter befinden sich in der präperitionalen Phase. Sie denken stark aus ihrer eigenen Perspektive heraus und erleben sich selbst als Zentrum der Welt. Und sie müssen dann lernen, dass da noch andere Menschen sind. Mit anderen Gefühlen, mit anderen Gedanken und die auch noch eigenes Tempi haben. Piaget nennt das Egozentrismus, aber nicht im Sinne von egoistisch, sondern im Sinne von, ich kann einfach noch gar nicht anders denken. Und genau deshalb ist Widerstand eben häufig mehr als nur der offensichtliche Widerstand. Das Kind schützt hier sein eigenes entstehendes Ich und verteidigt damit seine Autonomie. Es übt sich in Selbstwirksamkeit und es formt mit jedem Mal Nein auch ein Stück von seiner Persönlichkeit. Und hier passt dann auch noch ein weiterer wissenschaftlicher Baustein herein. Und zwar die Selbstbestimmungstheorie von Dickey und Ryan. Sie beschreibt Autonomie als eins der 3 Grundbedürfnisse des Menschen. Wenn dieses Bedürfnis verletzt wird, entsteht Widerstand. Bei Kindern und übrigens auch bei Erwachsenen. Lisa Luise möchte diese Schuhe nicht. Sie hat das Bedürfnis auf Einfluss und zwar auf ihre unmittelbare Realität. Und deswegen ist es auch fatal, über so Nein einfach hinwegzugehen. Natürlich kann und sollte man nicht alles tun, was Kinder wollen und auch nicht jeden Wunsch erfüllen. Darum geht es aber auch gar nicht. Es geht darum, das Kind in diesem Lernen zu begleiten und zu verstehen, wie wichtig das ist, dass ein Kind ein Nein hat und dass es erlebt, dass dieses Nein gesehen wird. Häufig höre ich von KollegInnen, dass Kinder beim Essen erst Nein sagen und dann doch was wollen. Ein Kita-übergreifendes Phänomen. Oft wird es dann belächelt und manchmal ignoriert. Und dann höre ich, wie gesagt wird, ach, du willst das ja eh gleich. Aber ihr müsst verstehen, es geht genau um dieses Gleich. Das Kind will nur, dass seine Meinung, das Nein, erst einmal respektiert wird. Und das ist ja wohl das kleinste und die liebevollste Weise, das mal kurz beim Essen zu testen. Hey du, zählt meine Meinung für dich, großer Mensch? Und wenn ihr das so sehen könnt, dann habt ihr diese wertschätzende Haltung Kindern gegenüber, die sie brauchen. Gut, aber wenn das jetzt alles wäre, dann würden wir hier nicht darüber sprechen. Kinder und Menschen generell sind nämlich zum Glück nicht einfach. Deswegen haben wir immer Stoff für diesen Podcast. Danke an der Stelle. Wir kommen zurück, denn eine Komponente dürfen wir nicht vergessen und wir haben sie auch schon viel in der letzten Folgen erwähnt. Stichwort Nervensystem. Ist das überlastet, reagiert der Körper mit Stoppsignalen. Das Kind kann keinen Input mehr aufnehmen und sagt immer wieder Nein. Und in diesen Fällen finden wir meist noch ein paar andere Anzeichen. Wegdrehen oder auch erstarren, also gar nicht mehr kooperieren können. Oder auch Emotionen, die plötzlich durchbrechen, wie Wut oder Weinen oder Rückzug. Wir dürfen nicht vergessen, das Nervensystem der Kinder ist ja noch im Aufbau, also noch gar nicht ausgereift. Um es in unser Beispiel zu übertragen. Lisa Luise war zuerst im Angebot und hat sehr konzentriert mit Farben und der Schere gearbeitet. Direkt danach strömten viele Kinder gleichzeitig mit ihr in die Garderobe, um sich fertig zu machen. Ihr System hatte keine Regenerationsphase und auch keine Vorbereitung auf das, was kommt. Es folgte nur Reiz und Anspannung auf Reiz und Anspannung auf Reiz und Anspannung. Bis hin zur Kernschmelze. Und plötzlich gibt es diesen Wutanfall, wo keiner weiß, wo er herkommt. Weil wir sie jetzt nämlich auch noch ansprechen und irgendwas von Schuhen erzählen und sowas Schlaues sagen wie, ach, das kannst du doch schon. Kann sie, ja, nur jetzt nicht. In diesem Moment kann sie einfach gar nichts. Und das ist genauso ein klassisches Beispiel wieder für die Polyvagaltheorie von Stephen Porges. Wenn dieses Nervensystem in Überlastung geht, schaltet der Körper in Schutzprogramme. Ihr wisst schon, Kampf, Flucht oder Erstarren. Und ein Nein ist dann kein Nein im Sinne von einer Entscheidung, sondern Notruf. Es sagt, ich kann nicht mehr. Weder Garten, noch Schuhe, noch irgendwas. Nichts hat mit dieser Reaktion zu tun. Es ist einfach ein genereller Shutdown. Und wir können uns hier noch zwei Aspekte anschauen, um zu verstehen, warum Kinder manchmal nicht mit uns kooperieren, obwohl es in unserer Wahrnehmung gar keinen richtigen Grund dafür gibt. Und zwar gibt es etwas, das sich erst einmal anhört wie ein Gegensatz. Nähe suchen durch Gegenwehr. Kein Scherz, das nennt sich Ambivalenz in Stressmomenten. Und ja, Kinder können gleichzeitig geh weg und bleib hier meinen. Wir kommen in der maximalen Verwirrung. Das Kind meint nämlich eigentlich, ich brauche dich, aber ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Oder es meint, bist du eigentlich noch für mich da, wenn ich sein möchte? Diese Ambivalenz ist ein ganz typisches Muster der frühen Kindheit. John Bowlby und Mary Ainsworth, die Begründerin der Bindungstheorie, beschreiben genau dieses Verhalten. Kinder, die unter Stress geraten, zeigen oft gleichzeitig Annäherungs- und Vermeidungsverhalten. Sie wollen Nähe, aber die Überforderung macht es schwer für sie, diese Nähe einzufordern. Sie brauchen also Halt. Aber das System ist so angespannt, dass sie den nicht annehmen können. Es bedeutet aber auch, diese Gegenwehr ist ganz und gar nicht gegen uns persönlich gerichtet, sondern ein Ausdruck von innerer Not, von Unsicherheit, von Überforderung. Und diese Dynamik ist tief bindungsbiologisch verankert. Ainsworth beschreibt im Fremde-Situation-Test, dass Kinder in Stressmomenten genau dieses Muster zeigen. Und zwar laufen sie auf ihre Bezugsperson zu und dann drehen sie Feuer ab. Oder sie schlagen und weinen und klammern oder schubsen und gleichzeitig suchen sie den Blickkontakt. Das Verhalten wirkt widersprüchlich, Aber die Botschaft ist eigentlich eindeutig. Ich brauche dich und ich verhedder mich hier gerade und ich komme hier gar nicht mehr alleine raus. Hilf mir. Und jetzt lasst uns wieder in die Garderobe schauen zu Lisa Luise, die da immer noch sitzt mit ihren Schuhen. Sie ist also überreizt. Ihr Nervensystem ist am Limit und sie braucht eigentlich Nähe, Orientierung und Koregulation. Allerdings weiß sie das nicht. Und sie ist auch so angespannt, dass sie diese Nähe gerade nicht gut annehmen kann. Und genau deswegen zieht sie immer die Füße weg. Und deswegen sagt sie immer wieder nein. Aber sie bleibt trotzdem mit uns im Kontakt. Auch wenn sie sich gegen unsere Hilfe wehrt. Wir müssen jetzt aber durchhalten und bei ihr bleiben. Auch wenn es ein Balanceakt ist, der ist super prägend. Denn hier kann Lisa Luise etwas super Wichtiges erfahren. Und zwar, ich bin liebenswert, auch wenn ich gerade unbequem bin. Ich kann meinem Erzieher vertrauen, denn der bleibt auch dann bei mir. Und glaubt mir, das ist so, so wichtig und fehlte so vielen von uns. Und wenn wir jetzt noch weitergehen und immer noch bei der Kommunikation sind, kommen wir zur Kommunikationstheorie. Kinder haben von Anfang an ja weniger Worte als wir. Also sprechen sie von Geburt an über Verhalten. Und der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick hat mal sehr treffend dazu formuliert, man kann nicht nicht kommunizieren. Bedeutet, jedes Verhalten ist einfach Kommunikation. Auch Schweigen, auch Wegdrehen, auch ein Nein. Und ja, auch der Fuß, der weggezogen wird. Wenn wir das ernst nehmen, als Kommunikation, dann verändert sich der Blick auf die Situation. Vor allen Dingen auch auf Situationen wie bei Lisa Luise gerade in der Garderobe. Denn die kommuniziert gerade die ganze Zeit mit uns. Ausführlich. Nur nicht in Worten. Das Wegdrehen sagt, ich bin überfordert. Füße wegziehen sagt, ich brauche hier noch Kontrolle. Während das Nein gerade sagt, bitte verlang jetzt nichts mehr von mir. Ich bin voll. Und der Wutanfall ist dann einfach nur die Überlastung, die sagt, that's it, ich kann hier nicht weitergehen. Eigentlich unser Zeichen für, oh mein Gott, wir haben jetzt doch nochmal die Grenze ausgereizt. Das Wichtige, da ist immer ein Blickkontakt zwischendurch. Und wisst ihr, was der fragt? Der fragt leise, bist du noch da? Für mich? Ihr Verhalten ist durchweg eine Botschaft. Kein Widerstand gegen den Garten, nicht gegen die Schuhe und erst recht nicht gegen uns als Person. Wir sind nur gerade alle gleichzeitig mit ihr in der Überforderung. Und wenn wir das verstehen, dann sehen wir das Verhalten nicht mehr als nicht kooperieren, sondern wir lesen es als Kommunikationsversuch eines Kindes, das noch nicht die Worte hat, um all das zu beschreiben, was gerade in ihr los ist. Sie sagt nicht nein. Sie fragt nach Unterstützung, um groß zu werden. Und ich würde euch dazu gern kurz zu einem kleinen Gedankenexperiment einladen. Stell dir vor, du hast einen langen Arbeitstag und du machst dich auf den Weg nach Hause. Eigentlich war gar nichts Besonderes, aber du hast trotzdem Kopfschmerzen. Du gehst noch kurz einkaufen. Dein Kopf ist immer noch voll mit den Themen des Tages und eigentlich willst du nur mal kurz auf die Couch. Du öffnest die Tür, wirst begrüßt und im nächsten Satz hörst du, kannst du bitte gleich den Müll runterbringen, der stinkt schon. Inhaltlich eine Kleinigkeit. Innerlich passiert bei uns Folgendes. Das Nervensystem ist voll. Endlich brauchen wir Ruhe, Nähe, Entlastung. Wir haben uns schon vorgestellt, wie es sein wird, nach Hause zu kommen. Und jetzt sind wir überrascht worden und in diesem Moment können wir nicht sagen, was wir brauchen. Aber wir werden reagieren. Vielleicht antworten wir kurz scharf oder wir rollen die Augen. Vielleicht nehmen wir einfach den Müll und knallen beim Rausgehen die Tür zu. Im schlimmsten Fall sagen wir etwas, was wir gar nicht so meinen und was uns später leid tut. Hat die andere Person uns angegriffen? Hat sie uns verletzt? Nö. Sind wir einfach völlig unsozial und haben kein Interesse an anderen Leuten und denen irgendwas abzunehmen? Vermutlich auch nicht. Also war unser Verhalten kein ich will dir nicht helfen oder du bist eine doofe Nuss. Es war ein Akku leer, System voll, ich kann gerade nicht. Und das Spannende, wir Erwachsenen kommunizieren in Überforderung genauso wie Kinder. Wir haben zwar mehr Worte, aber selbst wir nutzen die nicht immer. Wir schweigen, wir rollen die Augen, wir ziehen scharf die Luft ein und sind genervt und sagen dann vielleicht doch was. Nur meistens nicht das, was uns wirklich bedrückt. Was wir in dem Fall gebraucht hätten? Schon zwischen Arbeit, Einkauf und zu Hause eine kleine Pause. Eine kurze Entspannung für das System, um mit dem Arbeitsmoment abzuschalten und uns auf den Nachmittag einzulassen. Und spätestens an der Tür hätten wir sagen sollen, mache ich gleich, ich brauche kurz, ich kann gerade nicht. Und damit wollen wir jetzt zu dem Teil kommen, der uns hoffentlich im Alltag wirklich hilft. Denn all das Wissen über Entwicklung und Bindung und auch dem Nervensystem finde ich super wichtig, um das im Hintergrund zu haben. Aber das verhindert leider noch keinen Wutanfall. Theorie ist großartig, aber sie zieht auch keinem die Schuhe an. Was wir also auch brauchen, sind konkrete Handgriffe. Dinge, die wir tun können, bevor es schwierig wird. Und Dinge, die wir tun können, wenn es schon schwierig ist. Ich würde das also jetzt in zwei Bereiche grob einteilen wollen. Und zwar, was wir vorbeugend tun können, damit der Widerstand vielleicht gar nicht so groß wird. Und was wir tun können, wenn das Kind bereits verweigert, also mitten im Nein steckt.
Butter bei die Fische.
Fangen wir mit Prävention an. Ist ja oft der halbe Erfolg. Erstens, Orientierung geben statt überraschen. Kinder brauchen Vorbereitung auf Übergänge, weil ihr Nervensystem eben nicht so schnell umschalten kann wie unseres. Vorwarnungen wie in 5 Minuten gehen wir in die Garderobe oder in 5 Minuten räumen wir auf, helfen, ihnen innerlich mitzuschalten. Das reduziert gleich Stress und verhindert, dass sie einfach schnell in den Widerstand rutschen, bevor wir überhaupt angefangen haben, was Neues zu machen. Gleichzeitig entsteht hier dann auch für die Kinder Zeit und Raum für Rückfragen oder auch um in Verhandlungen zu gehen. Zum Beispiel, kann ich das Gebaute stehen lassen? Und das ist dann auch der nächste Punkt, und zwar Autonomie ermöglichen. Aber, und das ist mir ganz wichtig, verantwortungsbewusst von uns als Erwachsene gestaltet. Ja, Kinder brauchen Einfluss. Aber sie müssen den Spielraum auch überblicken können. Es muss deutlich sein, dass ihre Entscheidung Bedeutung hat und ernst genommen wird. Und das geht nur, wenn sie realistisch sein kann. Grenzen wir das nicht ein, wird das für alle enttäuschend werden. Kleine Wahlmöglichkeiten wie, möchtest du lieber diese Jacke oder diese Jacke? Oder möchtest du draußen ein Buch anschauen? Oder möchtest du dein Gebautes stehen lassen? Geben ihnen das Gefühl, beteiligt zu sein, ohne dass wir den ganzen Ablauf gefährden. Und es stärkt die Selbstwirksamkeit und senkt dadurch auch die Wahrscheinlichkeit eines präventiven Nein des Kindes. Und drittens, ist gut, dass es in einem Podcast kommt, labert weniger und weniger schnell. Wir müssen unser Tempo und unsere Sprache anpassen. Wir Erwachsene sind häufig zu schnell und wir reden viel zu viel. Zu einem ist es so, dass wir ja auch Kindern häufig bestimmte Hintergrundinformationen dann auch noch unbewusst vorenthalten. Zum Beispiel, dass wir rausgehen, weil die nächsten Tage sehr ungemütlich werden. Kinder checken ja diesen Wetterbericht nicht so und machen Plan für die Woche. Sie leben in Hier und Jetzt und brauchen Zeit, um die Reize zu verarbeiten. Also brauchen wir ein langsameres Tempo und klare kurze Sätze. Wir wollen heute raus, weil wir morgen viel Regen erwarten. Beim Schuhe anziehen reicht, brauchst du Hilfe oder ich helfe dir gern, wenn du magst. Es ist auch wichtig, dass wir schauen, wie unsere Aufgabenstellung ist. Wir stehen im Bauraum und hervorragend haben wir die Aufräumzeit angekündigt. Und jetzt, da es soweit ist, rennen die Kinder wie aufgescheuchte Hühner durch die Gegend. Das ist aber auch schon alles, was sich in diesem Raum verändert hat. Paul Peter versucht sich an uns vorbeizudrängeln und sagt ganz genervt, ich hab schon aufgeräumt. Mit dem Blick in den Raum ist das für uns jetzt nicht so klar ersichtlich. Was das Problem hier ist? Wir haben nie festgelegt, was Aufräumen bedeutet. Und ja, das ist wichtig. Wie wäre es also, wenn wir vorher kurz mal innehalten, also vor dem Aufräumen, mit den Kindern gemeinsam einmal in den Raum gucken und dann klare Aufgaben verteilen. Paul Peter, du bist für die Schienen zuständig. Lisa Luise, du räumst die Bausteine in die Kiste. Klarheit. Klarheit ist so wichtig, denn je klarer ein Ablauf ist, desto weniger Stress löst daraus. Und der letzte Präventionsfaktor für heute ist wieder einmal Koregulation. Ja, auch das wiederholt sich. Aber unsere ruhige Präsenz im Raum gibt Halt. Und wenn Kinder das Gefühl haben, dass sie gehört werden, dann müssen sie gar nicht in den Kampfmodus schalten. Und wer nicht von Beginn an auf Kampf gepolt ist, der ist viel eher bereit, in einen Kompromiss zu gehen oder für Kooperation. Nun gut, jetzt gab es keine Prävention oder sie ist einfach fehlgeschlagen. Auch das kann passieren. Doch was jetzt? Selbst in Panik verfallen oder in die Wutfalle tappen hilft eher nicht. Spoiler. Beginnen wir doch lieber damit. Nehmt es nicht persönlich. Seht das Verhalten als Kommunikation und versucht es zu lesen. Der Widerstand richtet sich seltenst gegen uns als Person, sondern ist ein Ausdruck von Überforderung oder Autonomiebedürfnis oder Stress oder was auch immer. Es hat einen Grund. Und das sind meistens wir nicht. Genauso wenig wie die blöden Schuhe. Wenn wir das Verhalten allerdings als Botschaft lesen, also als ich kann gerade nicht statt ich will nicht, dann bleiben wir handlungsfähig und beziehungsorientiert. Und dann können wir gemeinsam weiterschauen, wie es wieder geht. Nun wenden wir uns dem Kind völlig zu. Und wir helfen zu regulieren. Denn ein überlastetes Nervensystem kann ja gar nicht kooperieren. Punkt. Nicht machbar. Bevor wir also etwas umsetzen, müssen wir Spannung rausnehmen. Nähe, kleine Atemübungen, ruhige Stimmlage. Ich sehe, dass es gerade viel bei dir ist, aber ich bin hier. Ich sehe, du bist wütend. Ich sehe, es passt dir gerade nicht. Es dauert meist einen Moment, aber wirklich nur einen Moment, bis ein Kind wieder erreichbar ist. Und wenn es wieder zugänglich ist, kann es überhaupt erst mitmachen. Kooperation entsteht nicht durch Druck, sondern durch Regulation. Und wenn wir es dann soweit geschafft haben, dann gilt es als allererstes, das Nein anzuerkennen. Versteht mich richtig. Das Nein anzuerkennen bedeutet nicht, es gleich erfüllen zu müssen. Anerkennen ist kein Nachgeben. Es ist ein einfaches, ich habe gehört, das möchtest du gerade nicht. Und das senkt sofort den inneren Druck. Das Kind fühlt sich verstanden. Kinder brauchen das Gefühl, dass ihre Grenze gesehen wird. Selbst wenn wir trotzdem weiter durch den Ablauf müssen. Sie haben ein Recht darauf, es doof zu finden. Und das müssen wir validieren. Denn man kann etwas doof finden und es trotzdem durchziehen. Dafür braucht es aber Rückendeckung. Und Rückendeckung kann auch sein, eine Minimalwahl anzubieten oder die Aufgabe zu verkleinern. Denn im Widerstand ist erstmal alles groß. Also macht es Sinn, wenn wir es kleiner machen. Lass uns doch erstmal aus dem Fenster schauen, was die anderen anhaben. Oder wir starten zusammen mit einem Schuh. Oder willst du lieber bei mir auf dem Schoß sitzen, wenn wir die Schuhe anziehen? Das gibt wieder Einfluss, ohne die Situation zu verlieren. Und die Kinder können wieder in diesem Moment ankommen. Und manchmal darf man es auch einfach gemeinsam doof finden, dass es jetzt rausgeht. Und dann sitzen Fachkraft und Kind gemeinsam auf der Bank und üben sich im Dooffinden. Verbindung passiert in den verschiedensten Facetten. Und damit kommen wir auch schon zum Schluss. Und wir fassen nochmal zusammen. Kinder sagen Nein. Und zwar sagen sie das, weil sie uns etwas mitteilen wollen und nicht, weil sie nicht hören. Wir haben festgestellt, dass Widerstand Bedürfnisse, Grenzen, Überforderung und Entwicklungsschritte anzeigen kann. Und wenn wir Erwachsenen lernen, diese Signale zu lesen, dann wird der Alltag leichter, ruhiger und vor allen Dingen endlich beziehungsorientierter. Der Kern ist Beziehung statt Kontrolle. Denn wenn Kinder erleben, dass ihre Gefühle ernst genommen werden, entsteht Vertrauen. Und sie können sich auf uns und verschiedene Situationen überhaupt erst einlassen. Und wenn wir ihr Nein allerdings übergehen, dann erlernen sie oft Glaubenssätze, die unbewusst wirken. Und die können lauten, meine Gefühle sind nicht wichtig. Oder ich werde nur gehört, wenn ich laut werde. Oder auch, ich muss mich anpassen, um richtig zu sein. Und diese Glaubenssätze können sehr lange in einem bleiben und wirklich das weitere Erleben bis zum Erwachsensein, im Erwachsensein sogar noch beeinflussen. Wenn wir allerdings ihr Verhalten als Kommunikation lesen, könnte auch ein anderer Satz entstehen, nämlich, ich darf ich sein und die Menschen können trotzdem bei mir bleiben. Ich bin wichtig. Und das ist der Unterschied zwischen einem Kind, das kooperiert, weil es sich sicher fühlt, und einem Kind, was kooperiert, weil es einfach aufgibt. Und dazu vielleicht auch nochmal eine Frage an euch. Wenn ihr mögt, nehmt euch doch mal einen Moment und überlegt, wann das letzte Mal ein Kind Nein gesagt hat und was vielleicht dahinter gesteckt haben könnte. Seht es als Einladung, mit Liebe hinzuschauen, wenn ein Kind mit Widerstand kommt. Ob es nun ums Aufräumen oder die Schuhe geht oder irgendwas anderes. Danke fürs Zuhören und fürs Mitfühlen. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder ihr jemanden kennt, für den sie vielleicht hilfreich sein könnte, teilt sie gern weiter. Damit hilfst du nicht nur dem Podcast, sondern vielleicht auch jemanden, der so einen anderen Blick auf das bekommt, was Kinder uns so zeigen. Und wenn ihr mögt, kommt gerne auf Instagram vorbei. Auf antipädagogik.podcast gibt es kleine Beiträge zu den Folgen und vor allen Dingen die Möglichkeit auf Austausch. Bis bald, danke und ciao Kakao.
Mann.